modernes Java, Optionals, Streams, was ist das überhaupt? Warum soll ich das einsetzen? Und warum sind 5 Flatmaps in Reihe vielleicht keine wirklich so gute Idee? Darüber spreche ich heute mit meinen Kolleginnen Melanie Tietjen und Simone Kempf. Mein Name ist Jens Himmelreich und los geht's.
Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
Ja, Melanie, Simone, das ist schön, dass das geklappt hat mit unserem Podcast. Was ist eigentlich modernes Java? Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde mich interessieren, stellt euch doch mal vor.
Ja, ich bin Simone, ich bin Backend-Entwicklerin bei Neuland. Ich bin ein ganz großer Streams-Fan und ich glaube persönlich sehr an explizite Kommunikation. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen meinem Streams-Fan-Dasein und meinem Vorlieben für explizite Kommunikation.
Und modernem Java.
Und modernem Java, genau. Vielleicht auch, ja.
Ja, ich bin Melanie, ich mache seit fast 15 Jahren Java-Entwicklung und habe da auch die ein oder andere Java-Version irgendwie durchgekriegt in der Zeit. Ich bin kein absoluter Sprachguru, aber mich interessiert generell halt Sprache und Codequalität. Ich bin ein großer Fan von lesbarem Code und von explizitem Code. Und da bietet uns modernes Java halt irgendwie ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Ja, Simone hat schon einige davon genannt gerade und deswegen finde ich das Thema spannend.
Okay. Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen? Das ist ja jetzt nicht so offensichtlich, ne? Ist ja nicht so was, was man gerade so auf den Zeitungscovern liest, aber es klingt nach einer Geschichte.
Also ich bin im Moment in einem Projekt wieder bei uns im Unternehmen, wo ich auch viel mit Legacy-Code zu tun habe und da ist mir einfach der Kontrast sehr stark aufgefallen zu dem modernen Code, den ich in den letzten Jahren in anderen Projekten geschrieben habe. Und Simone und ich haben uns da auch in letzter Zeit häufiger nur mal über Sprachfeatures ausgetauscht. Das hat mich dazu gebracht, mich damit auseinanderzusetzen.
Sozusagen der Ärger im Projekt darüber, dass der Code, den du liest, etwas älter ist als der, den du vorher gelesen hast, hat dich dazu gebracht zu sagen, okay, jetzt müssen wir das mal zum Thema machen.
Ja, genau.
Okay. Ja, und was ist dir da aufgefallen? Also anders gefragt, was ist denn jetzt modernes Java?
Also zum einen habe ich festgestellt, dass modernes Java zum einen halt eben moderne Java-Features sind, die in älteren Versionen einfach noch nicht drin sind. Und zum anderen gibt es aber auch eine modernere Art, Code zu schreiben, als wir das früher häufig gemacht haben. Und da geht es dann nur am Rande um Java-Features.
Also einmal Features, die man einsetzt, die in alten Sprachversionen nicht vorhanden sind und dann aber auch eine andere Art von Code, den man schreibt. Vielleicht nähern wir uns dem erstmal so ein bisschen auf der technischen Ebene. Welche Features würdet ihr denn unter dem Begriff modernes Java zusammenfassen? Oder vielleicht könnt ihr die mal aufzählen, insbesondere welche für euch wichtig sind.
Also ich würde für mich jetzt die Punkte nennen, die so ein bisschen in die Richtung funktionaler Elemente gehen, also Streams zum Beispiel oder optionale Werte, die nochmal sehr gut ja einfach kommunizieren können, zum einen, ob etwas da ist oder nicht und im Falle von Streams eben für Pipeline-Entwicklungen, also dass man Sachen hat, die eine gewisse Pipeline durchlaufen, die man damit gut abbilden kann. Genau, das wären so die Features, die ich ganz passend finde oder ganz, ganz attraktiv finde.
Ja, für mich sind es auch die funktionalen Elemente und die Records, die seit kurzem da sind, optional, letztlich aber auch ein bisschen weiter gefasst, so Features aus Bibliotheken, die halt weit verbreitet sind, ne? Sowas wie ein Either, was es noch nicht in Java selber reingeschafft hat, oder auch Reactive-Programmierung und dann die Monos und sowas. Ne? Das sind zwar noch keine Java-Features, aber im Grunde zielt es alles auf, es zahlt eigentlich alles auf dasselbe, denselben Hintergedanken so ein.
Also dieses Funktionale ist ja nicht nur, wir machen funktionalen Code im Sinne von, wir machen jetzt nicht mehr OOP, wir machen eigentlich auch gar nicht mehr Java, aber wir machen ja funktional noch nicht OOP, sondern auch sehr viel einfach Datenverarbeitungsdurchläufe, wo man einfach Daten reinkriegt in irgendeiner Form und Daten rausgibt in irgendeiner Form und das lässt sich halt sehr, sehr explizit und sehr kurz darstellen mit Streams. Also im Gegensatz zu jetzt mehreren verschachtelten For-Each-Schleifen zum Beispiel.
Das hast du jetzt gerade so ein bisschen kontrastiert, dass es also gar nicht darum geht, anstelle von objektorientierter Programmierung Funktionale zu machen. Das klang am Anfang, fand ich, ein bisschen so, weil ihr sehr stark moderne Features mit funktionaler Programmierung verbunden habt. Und du hast jetzt gesagt, es geht eigentlich darum, dass wir ganz oft Daten reinkriegen, sie verarbeiten und wieder rausgeben. Und das lässt sich sehr gut abbilden. Wahrscheinlich ist das auch das, was du mit dem Pipeline-Begriff eben gemeint hast.
Genau, genau. Also gar nicht dieses, was häufig, glaube ich, auch ein bisschen so verstanden wird, dieses Funktionale als Gegensatz zu Objektorientierung, sondern eben funktionale Elemente in Momenten, in denen ich im Prinzip auch funktional auf Objekten bearbeite. Wenn ich Daten reinkriege, die verarbeite und wieder rausgebe, dann sind das zwar immer noch Objekte, aber ich bearbeite sie in einer funktionalen Art und Weise.
Und was bedeutet das für dich in einer funktionalen Art und Weise?
Ich nehme sie, ich bilde sie auf etwas ab, ich fasse sie wieder zusammen und ich gebe sie wieder zurück. Schon in einem Sinn, dass ich sie nicht direkt selber verändere. Also wenn ich jetzt, ich möchte eine Liste haben mit allen Lieferadressen aus meinem Shop, dann würde ich alle Kunden durchlaufen, von allen Kunden alle Lieferadressen nehmen und die zu einer Liste zusammen verarbeiten. Dann würde ich nicht die Lieferadressen der jeweiligen Kunden selber ändern, aber ich könnte mit dieser Liste der Kundenadressen eben irgendwas machen und ich könnte alle Kundenadressen auf ihre Vornamen mappen und dann hätte ich hinterher eine Liste mit Vornamen. Es würde alles nichts an den Kunden ändern, an den Daten, an der Quelle quasi, wo die Daten herkommen, aber ich könnte eben über Collections, über Datensammlungen drüber iterieren und Dinge tun. Funktional in dem Sinne ist dann dieses, dass man nicht unbedingt die Daten verändert, auf denen man arbeitet, sondern dass man damit etwas tut und da ein Ergebnis generiert und dieses Ergebnis am Ende wieder zusammensammelt oder verwendet. Genau das wäre das, was es funktional macht im Gegensatz zu objektorientiert. Wobei, wenn ich jetzt objektorientiert über Listen drüber iteriere, ich das ja auch oft so mache, dass ich die Daten in neue Listen reinkopiere und eben nicht die Originaldaten ändere.
Okay, das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja auch schon so ein bisschen, wir gehen mal in ein Feature genauer rein. Das sind ja Streams, ne, die du so ein bisschen beschrieben hast, also wie man die Verarbeitung dort macht. Vielleicht können wir uns noch ein anderes Feature nochmal angucken, was ihr eben genannt habt. Ihr habt das Optional genannt. Vielleicht könnt ihr das auch mal beschreiben, was ihr daran so spannend findet und warum ihr denkt, das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen, was ihr mit modernem Java assoziiert.
Das fällt halt total auf dieses explizite Kommunikation-Thema ein, was Simone halt am Anfang auch als ihre Motivation genannt hat. Ne? Also es ist halt so, dass sowohl ein Happy Path als auch ein Fehlerverhalten halt explizit gemacht wird, dadurch, dass man weiß, dass man halt mit einem bestimmten Rückgabewert halt rechnen kann. Ne? Es fliegt nicht irgendwo im Hintergrund eine Exception, sondern es wird auf jeden Fall was zurückgegeben und es ist dann halt da oder nicht. Das ist, glaube ich, auch der Hauptaspekt von allen Features, die wir halt irgendwo vornehmen, aufgezählt haben. Ne? Das ist halt, der Code wird eben explizit gemacht. Dinge, die nicht veränderlich sein müssen, wie irgendwelche kleinen Datenhaltungsobjekte, sind dann auch nicht mehr veränderlich, weil sie über Records abgebildet werden können. Ne? Der Code kommuniziert halt. Und man kann ihn, um nochmal auf die Streams sozusagen zurückzukommen, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Was bei den Optionals halt noch mit reinkommt, also zum Beispiel, wenn ich eine Map habe und ich will einen Key abfragen und ich finde, kriege dann eine Key Not Found Exception, das finde ich relativ unfreundlich, dass mir da sowas um die Ohren gehauen wird, weil es einfach sein kann, dass ein Key fehlt. Und ein Optional ist dann eben sehr eindeutig, wenn ich das abfrage, kann das natürlich sein, dass es nichts gibt. Und das wird darüber halt sehr deutlich ausgedrückt.
Okay, also ich nehme mit, das ist expliziter, ne? Das, es ist deutlicher. Das, was ich ansonsten implizit verhandeln muss, ihr habt es schon gesagt, ich habe einen zweiten Kontrollfluss, Exceptions fliegen. Null ist ja auch immer so ein schönes Beispiel dafür, ne? Das kann mir passieren halt, dass irgendeine Variable null ist. Wenn ich mit einem Optional arbeite, kann ich das auch explizit modellieren. Records war eben so ein Punkt, den du angesprochen hast, Melanie, weil ich muss dann immer natürlich an meine... Ich bin ja schon ein sehr alter Programmierer, an die Zeiten denken, als ich Programmieren gelernt habe. Und da gab es Records. Und es war toll, dass wir dann irgendwann Objekte bekommen haben, also an die Records noch mit oben hängen. Und jetzt machen wir die Schleife und kehren an einer viel späteren Stelle, wo wir all das, was die Objekte angeht, in Java haben, an den Ausgangspunkt zurück und freuen uns darüber, dass wir Records kriegen. Warum freuen wir uns?
Ja, also zum einen nimmt es einem halt die Verantwortung ab, irgendwie so Boilerplate-Code zu schreiben. Man muss halt sich nicht mehr großartig kümmern um die Instanziierung von so einem Wegwerfobjekt sozusagen. Das dient halt einfach nur der Datenhaltung, das hat keinen veränderbaren Zustand. Das erzeugt man und wirft es dann irgendwann weg und da ist es ganz schön, dass man dafür nicht so viel Code schreiben muss, dass das Ding von sich aus immutable ist. Ich glaube, deswegen freuen wir uns da so drüber. Und niemand möchte die Klassen wieder verlieren.
Genau, ganz wichtiger Punkt, ja.
Nicht nur Records haben, aber sie haben halt eben einen sehr spezifischen Einsatzzweck und da ist es gut, wenn die Sprache sowas auch bietet, finde ich.
Die Klassen hatten dann ja auch noch diesen Vorteil, dass man eben auch Verhalten bündeln konnte und man möchte genau mit Records nicht Klassen ersetzen.
Zumindest klingt vieles, was ihr beschreibt, nach kleinen Value-Objekten. Ne? Das ist der Anwendungsfall für, das sind ja auch Objekte, die keinen Lebenszyklus haben, das heißt, die man nur erzeugt und, ne, und mich erinnert das ein bisschen daran, dass man auch dann Lombok überflüssig machen kann, weil man ja es, oder vielleicht nicht überflüssig machen kann, aber das ja eine Bibliothek ist, die man heutzutage ganz oft einsetzt, um genau diese einfachen Funktionalitäten für Value-Objekte zu bekommen und das wandert jetzt in die Sprache.
Das ist aber auch so ein Punkt, was diese Sprachfeatures, die wir vorhin aufgelistet haben, letztlich auch noch gemein haben, dass vieles davon eigentlich aus anderen Sprachen oder externen Bibliotheken in Java halt reingeschwappt ist. Ne? Also Lombok wird ein bisschen überflüssig gemacht durch die Records. Es gibt inzwischen ein Optional in Java. Man muss keine externen Bibliotheken wie Waver mehr einsetzen. Java entwickelt sich da halt weiter und nimmt halt vieles auf, was von anderer Seite eigentlich mal ursprünglich bereitgestellt worden ist.
Bei den Records ist auch noch das Ding, dass wir wahrscheinlich jetzt, wo wir uns darüber freuen, dass wir Records nehmen können, dann nutzen wir ein Record für eine Klasse namens Vorname. Und das war wahrscheinlich früher, als du noch ein junger Entwickler warst, ja auch eher so, dass man dann Strings einfach genommen hat. Also das ist ja auch eine Weiterentwicklung, wie man vorgeht beim Entwickeln, dass man da nicht einfach String-Vorname hatte in einer Klasse Kunde, sondern dass man jetzt dafür einfach diesen Vornamen verwendet. Das ist ja auch eine geschichtliche Weiterentwicklung quasi.
Das ist bestimmt ein guter Punkt, weil das, was ich kennengelernt habe als Record, ist sicherlich heute eher das, was wir als Klasse betrachten und wo es auch sinnvoll ist, weiter mit Klassen zu arbeiten und die Value-Objekte oder die Records verdrängen eher die primitiven Datentypen, sodass wir nicht Signaturen haben, die nur noch aus String, 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 Int, Int bestehen und wir eigentlich gar nicht wissen, das ist die Semantik, ne? Sondern an der Stelle wirklich mit sprechenden, domänenspezifischen Strukturen arbeiten.
Ich finde das ein wichtiger Punkt, ne? Weil das ist letztlich etwas, was auf dieses andere Thema von modernem Java einzahlt, was wir vorhin angesprochen haben, nämlich moderne Java-Features, ja, aber auch generell halt moderner Code. Ne? Also vielleicht wären die Records nicht so nötig, wenn wir nicht irgendwann alle angefangen hätten, Value-Objekte zu benutzen statt Basisdatentypen.
Das ist ein guter Punkt. Das ist auch schon fast eine Überleitung. Ne? Ihr habt ja am Anfang gesagt, es gibt diese modernen Feature und die unterstützen es, modernen Code zu schreiben, aber moderner Code geht nicht darin auf, dass ich die Feature einsetze, sondern das ist nochmal ein bisschen was Besonderes. Ein, zwei Sachen habt ihr schon genannt, das Explizite, was für euch modernen Code ausmacht. Aber vielleicht könnt ihr es noch ein bisschen beschreiben. Was ist der moderne Code noch darüber hinaus, dass man jetzt die Feature, über die wir gerade gesprochen haben, einsetzt?
Also was mir da halt eben in den Sinn kommt, sind halt verschiedene Best Practices, die sich halt im Laufe der Jahre rauskristallisiert haben. Wir haben in Java immer noch bestimmte Kontrollstrukturen. Wir können auch weiterhin eben Exceptions einsetzen, irgendwie für die Flusskontrolle in unserer Anwendung. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass das nicht besonders explizit ist und einem da ziemlich unerwünschte Überraschungen auch häufig irgendwie begegnen. Und unabhängig von den Sprachfeatures, ich könnte auch in einer Uralt-Version von Java darauf verzichten, indem ich mir halt selber Rückgabeobjekte definiere, indem ich mir selber ein Optional baue. Ne? Also bestimmte moderne Aspekte von Code werden halt durch moderne Java-Features unterstützt, aber an sich könnten sie auch unabhängig davon existieren. Auch weil sich herausgestellt hat, dass das so, wie man es vorher gemacht hat, an manchen Stellen suboptimal war.
Ich finde auch, dass das viel damit zu tun hat, wie schnell ich in eine Codebasis eintauchen kann oder mich daran zurechtfinde, wenn ich ganz neu bin in dem Projekt. Also wenn das sehr klar kommuniziert ist durch eben Options und ich weiß dann, also ich sehe dem Konstrukt auch an, dass das nicht immer funktionieren wird, weil es gibt ein Option zurück oder ich sehe dem Konstrukt an, auch wenn ich den Namen des Konzepts noch nie gehört habe, weil es irgendetwas aus irgendeiner Domäne abbildet, die ich gar nicht kenne, dass das eben entweder einen Fehler zurückgibt oder nicht, weil es einen ESA zurückgibt. Und gerade so Sachen wie Debuggen sind bei Exceptions häufig sehr, sehr schwer. Also dann wirklich herauszufinden, wo genau kam das jetzt eigentlich her und wo würde es denn jetzt gefangen werden oder wo müsste ich jetzt weiter gucken, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle bin. Das finde ich halt sehr viel einfacher, wenn ich diese Sprünge nicht habe, die Exceptions eben bedeuten.
Das heißt, das habe ich jetzt schon verstanden, Exceptions sind nicht gut. Ja. Und wir arbeiten viel expliziter mit Ausnahmen an Stellen, wenn wir eher so etwas wie ein Optional oder ein Either zurückgeben. Fallen euch noch, also Explizitheit habt ihr auch genannt als ein Beispiel. Und Melanie, du hast ja auch gerade erklärt, dass man kann das alles auch in altem Java machen, schreiben, nur da muss man sich bestimmte Strukturen selber schaffen. Fallen euch noch andere Sachen ein, also Kontrollflüsse aus ohne Exceptions, Explizitheit, die ihr mit modernem Java verbindet?
Tja, das ist vielleicht nicht unbedingt modernes Java, aber generell moderner Code. Also, dass man halt einfach versucht, das ist überhaupt nicht modern, weil das eigentlich ganz alte Ziele sind, ne? Dass man die Wartbarkeit, die Lesbarkeit, die Testbarkeit irgendwie von Code erhöht. Und gerade in puncto Lesbarkeit, was weiß ich, vielleicht sowas wie Guard-Pattern oder so, ne? Das begegnet mir halt, wenn ich alten Code lese, häufig auch noch, dass man dann halt irgendwie sehr viel verschachtelte If-Else-Bedingungen hat. Und auch das hätte man mit älteren Java-Versionen schon machen können, aber machen wir eigentlich heute nicht mehr. Das wäre halt auch so ein Pattern, was sich herauskristallisiert hat, was die Lesbarkeit einfach erhöht. Also grundsätzlich, dass man eben versucht, die Zeit, die ich mich mit dem Code aufhalten muss, um bestimmte Sonderfälle oder so erkennen zu können, dass man versucht, die zu minimieren und nicht irgendwo versteckt im dritten Else-Block. Das wäre halt auch so ein Beispiel.
Dann ist ja an der Stelle moderner Code auch ein bisschen synonym mit gutem Code. Ne? Also das, was ja, du genannt hast, Lesbarkeit, Wartbarkeit und so weiter. Ne? Das würden bestimmt viele unterschreiben halt. Dann ist es natürlich gut, wenn auch die Feature, das, also moderne Feature, das ein wenig unterstützen, dass man in diese Richtung sozusagen gedrängt wird.
Aber was guter Code ist, wandelt sich halt. Ne? Weil ich glaube, dass die Kollegen, die den Code, den ich jetzt gerade zum Beispiel referenziert habe mit den verschachtelten If-Else-Blöcken, die hatten ja auch das Ziel, guten Code zu schreiben. Ne? Und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen hart, wenn man dann sagt, das ist schlechter Code. Ja, aus heutiger Perspektive ist der oft schlecht. Ne? Weil wir einfach, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Welt die ganze Zeit irgendwie Java benutzen und da sich da einfach Best Practices irgendwie herauskristallisieren. Die gab es halt zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach noch nicht, ne? Und deswegen finde ich die Bezeichnung gut, die ist halt so wertend. Ne? Also ich bin mir sicher, dass wenn die Kollegen das damals schon gekannt hätten, hätten sie es auch so gemacht.
Also du meinst, was früher gut war, kann heute vielleicht, ich will nicht sagen aus der Mode gekommen, das ist vielleicht ein falscher Begriff, aber nicht mehr angebracht, nicht mehr passend sein, weil man heute sich weiterentwickelt hat und andere Instrumente zur Verfügung hat, beispielsweise um Kontrollstrukturen auszudrücken.
Genau.
Okay,
kann ich nachdenken. Auch moderne Bibliotheken. Ne? Also ja. Das, ich kann deutlich lesbarere Tests schreiben, die auch eben mich dabei unterstützen, ganz konkret zu werden in dem, was ich abtesten will, wenn ich eben moderne Bibliotheken benutze, wie SRJ. Mhm. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich eine gute Testabdeckung habe, ob ich die Sachen getestet habe, die wichtig sind, ob meine Tests gut sind. Aber es wird halt so viel einfacher, wenn man eben moderne Möglichkeiten zur Verfügung hat. Das Practices, irgendwelche Patterns, irgendwelche Lips. Und halt eben auch die neuen Sprachfeatures. Aber okay. Das ist halt auch nicht aus, ne? Also man kann auch mit den neuen Sachen richtig schlechten Code schreiben.
Das ist ein guter Punkt. Also es wird einfacher, guten Code zu schreiben. Das ist vielleicht etwas, was ich mir merken kann. Ihr habt das jetzt schon ein bisschen berührt. Es gibt ja auch Kontroversen, die sich darum drehen. Also es wird ja nicht nur so sein, dass alle sagen, ah ja, Mensch, das ist ja jetzt ein echter Augenöffner. Jetzt ab heute schreiben wir anderen Code, sondern ich vermute, ihr werdet auch auf Widerstände gestoßen sein, auf Leute, die sagen, naja, wenn ich den Code so schreibe, dann kann ich ihn schlechter lesen. Also genau. Ne, das fünfte Flatmap in Reihe ist vielleicht doch nicht mehr so das Anschaulichste, was da passieren kann. Und was ist euch da begegnet?
Also zum einen genau dieses, das fünfte Flatmap in Reihe, also einmal dieses Funktional ist halt schon, glaube ich, für viele ein Begriff, auf den sie eher mit Stress reagieren. Also das ist zum einen oft so eine Art OOP, Abwertung, also es wird ja häufig so hochstilisiert zu so einem, entweder man macht funktional oder man macht objektorientiert und eins davon ist geil und das andere ist abgrundtief scheiße. Und das wird ein Punkt sein, dass man da so ein bisschen auch die eigene Sprache vielleicht auch verteidigen will, ne? Also auch OOP ist jetzt nicht ganz schlecht, dass das dazu führt, dass man da so ein bisschen in Widerstand geht. Dann ist es natürlich, wie ja im Prinzip alles, was neu ist, erstmal irgendwas, wo man rüber muss. Also man muss erstmal diese Hürde nehmen. wenn ich nicht weiß, wie Map und Flatmap und Folds funktionieren, dann ist das natürlich nicht lesbar. Also man muss es erstmal praktisch sich damit beschäftigt haben, um es dann lesbarer zu finden. Also man muss sich richtig reingewöhnen, man muss sich nicht reinlesen. Und es ist natürlich auch eine völlig andere Art, also man spart ja auch viel. Ne? Also ich muss sehr viele Schleifen nicht schreiben. Ich kann die dann aber auch nicht schreiben. Also wenn ich irgendwie gerne Schleifen schreibe und mich da mit den Variablen schön austobe und tolle Namen habe und das einfach gerne mache, das, dann kann das sein, dass mir da was wegfällt, dass ich dann hinterher denke, okay, jeder hat gesehen, dass die Schleife jetzt zum Beispiel von mir ist oder die Schleife ist von Melanie. Also weil wir einfach unterschiedliche Stile haben, fällt alles weg, es läuft alles dann gleich. Und was ich glaube, was auch manchmal ein, ja, so ein Berg ist, ist, dass es halt sehr abstrakt ist, auch wenn man das liest. Es ist sehr, sehr viele generische Typen. Also man muss sich erstmal reinlesen, wie lese ich überhaupt eine Signatur, wenn die mit lauter spitzen Klammern quasi, also komplett gepflastert ist. Genau. Ja, das wäre so, was mir gerade einfällt. Was hättest du da noch zu ergänzen?
Ja, ich glaube, das ist halt, zum einen ist es so ein bisschen eben die Abkehr auch von dem klassischen Java-Way. Ne? In Java macht man das eigentlich so und so. Gilt halt unter Umständen eben nicht mehr, wenn neue Features dazukommen, wie eben funktionale APIs. Und ich sag mal, Veränderung ist halt auf der einen Seite immer was Schönes, aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo ein Verlust von Dingen. Ne? Und man hat das halt mal so gelernt und das ist jetzt gar nicht mehr so gefragt. Kommt halt da vielleicht auch noch drauf ein, ne? Unabhängig jetzt von dem Punkt, dass es, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, zum Teil auch echt wirklich nicht einfacher lesbar ist. Und ich habe ja eingangs gesagt, dass ich nicht so der Wahnsinns-Sprachguru bin. Ich bin jetzt anders als Simone nicht die Expertin für die JavaStreams-API. Und wenn ich dann Punkte geschrieben habe und danach irgendwelche Methoden gefunden habe, die jetzt kommen können, oder Funktionen sollte ich besser sagen, ich komme da auch an einen Punkt, wo ich dann manchmal nicht weiterkomme. Ne? Und das hat halt auch irgendwo eine gewisse Frustrationstoleranz, die man da irgendwie braucht, um sich da reinzufinden und sich da anzugewöhnen.
Und ich finde auch teilweise, dass die Sachen einfach oberkacke erklärt sind. Also es gibt ganz, ganz viele Tutorials, die erstmal einsteigen mit den härtesten funktionalen Begriffen, die man sich so ausdenken kann und alles sofort in generisch und überhaupt. Und dass das halt auch häufig nicht gerade sehr einladend ist, sondern so ein bisschen arg mathematisch daherkommt in den Erklärungen. Genau. Und es ist, ja, was Melanie auch schon sagt, das ist halt so ein bisschen so ein, wie bei Sprache eben, also wie bei ganz normalen, herkömmlichen, menschlichen Sprachen auch, da ändert sich was, was die Identität der Sprache berühren könnte oder zumindest sich so anfühlt, als würde man da jetzt diese Sprache, die man ja schon immer gesprochen hat und die man ja beherrscht und die man natürlich auch mag, als würde die in irgendeiner Form gefährdet werden.
Also ich verhöre so raus, es gibt eine Schwelle und es ist tatsächlich auch etwas komplizierter, modernes Java zu schreiben, insbesondere wenn ich die modernen Sprachfeature einsetze. Es gibt eine Schwelle, über die muss ich erstmal rüber. Wenn ich mich dann aber dran gewöhnt habe, dann kann ich modernes Java, um jetzt mal in eurem Bild zu bleiben, genauso sprechen, wie ich meine Umgangssprache spreche.
Genau.
Also wenn ich da erstmal angekommen bin, jetzt brauche ich eine Motivation. Irgendwas muss mich ja auch locken, auf den Berg zu steigen, ne? Oder über den Hügel rüber. Ich muss also wissen, dahinter sind die Gräser grüner, die Bäume höher, die Früchte schmecken besser. Und das wären die Dinge, die ihr genannt habt. Also die Frage der Explizitheit, der besseren Lesbarkeit. Und ich glaube, auch noch rausgehört zu haben, dass der Code deklarativer wird. Dass man, also, das ist ja eigentlich das, was ihr mit explizit beschrieben habt. Ne? Wenn ich eine Schleife programmiere, dann sehe ich da erstmal eine Schleife, habe ich einen Filter, dann steckt, drückt das eigentlich die Semantik aus, hier kommt ein Prädikat rein und da hinten kommt das raus, was das Prädikat erfüllt. Also ein etwas anderes Abstraktionslevel.
Genau, ich würde nur noch mal hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast, man muss da erstmal rüber, man lernt, andersrum ist es wahrscheinlich genauso. Ne? Wenn ich jetzt aus einer anderen Sprache komme und mit Filter und Flatmap aufgewachsen bin in programmiertechnischer Hinsicht, dann werde ich for each wahrscheinlich erstmal lernen müssen. Das wird genau das Gleiche sein.
Ja, die Ausgangslage ist natürlich relevant.
Genau,
ne?
Ja.
Es muss keine Hürde sein, je nachdem, woher man kommt. Mhm.
Und wie löst ihr sowas im Team? Besprecht ihr dann, was für eine Art von Java wollen wir schreiben? Oder wie sorgt ihr dafür, dass sich da so ein gewisser Common Sense durchsetzt? Weil ich stelle es mir relativ anstrengend vor, wenn unterschiedliche Arten dort vorhanden sind. Also sozusagen manche jede Schleife ausprogrammieren und andere exzessiv von der Stream API Gebrauch machen.
Also wir machen ja zum einen ganz viel im Pairing, ne, sodass man im Grunde, wenn man eben zusammen den Code schreibt, früher oder später immer an einem Punkt ankommt, wo man diskutieren muss, wie wollen wir das an der Stelle lösen? Und das ist dann, Pairing ist eh gut zum Wissen verbreiten, ne? Und da kann man dann halt auch ganz gut in diese Themen eintauchen und dann vielleicht auch ein paar Hürden irgendwo abbauen. Und was auf andere Dinge angeht, besprechen wir das halt häufig im ganzen Team, ne? Dass es da dies und jenes gibt, was man auch benutzen könnte, und diskutieren über die Vor- und Nachteile und treffen dann halt gemeinsam eine Entscheidung. Und es gibt Dinge, die sind halt eben relativ wenig kontrovers, wie sowas wie ein Optional, ne, wo einfach es sicher auch Kollegen gibt, die dann betrauern, dass man da jetzt keine Exception mehr wirft, aber das ist relativ einfach, Leute davon zu überzeugen, dass das Vorteile hat. Und bei Streams ist es halt so, dass man, ich glaube, man muss halt erstmal durch die Hürde im Kopf durch, so, ne, dass das halt eben, Simone hat es schon gesagt, das kommt halt so mathematisch daher, ne, und ich bin, weiß Gott, niemand, der besonders gut in Mathe war, ne, im Gegenteil. Und ich glaube, wenn ich das gut finden kann, obwohl ich keine Ahnung von Mathe hatte und es mir schwerfallen würde, so genau zu beschreiben, was eine Funktion ist, vielleicht hilft das, wenn ich das dann Kollegen näher bringe, ne, dass ich halt eben nicht mit der funktionalen Keule daherkomme, ne, so, ich versuche jetzt hier alles abzuschaffen, was objektorientiert ist.
Mhm. Und fallen euch denn so aus der Praxis auch dann Anti-Pattern ein? Also ihr habt jetzt beschrieben, was in sozusagen in älterem Java-Code heute vielleicht nicht mehr so gut funktioniert.
Jetzt, du hast ja schon gemacht, das fünfte Flatmap nacheinander, ne? Ich finde, daran kann man dann ganz gut erkennen, dass man vielleicht Probleme mit seinem Modell hat.
Genau, das würde ich jetzt auch sagen, also ganz, ganz viele Sachen, wenn es nicht mehr lesbar ist, sprechen dafür, dass man das nicht so richtig gut modelliert hat. Was ich halt schwierig finde, gerade wenn man jetzt Sachen mehr funktional umsetzen will, dass dann schnell vielleicht die Sprache auch ein bisschen leidet. Also das, was wir jetzt, wir machen ja bei Neuland viel mit DDD, mit der Ubiquitous Language, dass wir die Domainsprache verlieren und man dann einfach nur noch S und P und Q hat, weil das eben generischer ist, aber in dem Fall ist halt generisch einfach gar nicht so geil, weil man möchte es lesen können und es soll ein wirkliches Domänenkonzept ausdrücken und nicht einfach nur eine Codelogik. Das würde mir noch so einfallen.
Okay, also explizit bleiben an der Stelle.
Genau.
Das mit dem Flatmap ist jetzt auch wahrscheinlich ein guter Punkt gewesen, dass es nicht nur Zwischenvariablen mal einführen, die benennen, was ist das Ergebnis, sondern vielleicht auch drüber nachdenken, ob das auch auf ein tiefer liegendes Problem hinweist in meinem Modell halt.
Ja, genau. Wenn ich da 100 Flatmaps habe, ist das vielleicht einfach viel zu tief verschachtelt und ich sollte das ein bisschen auseinandernehmen.
Also nur bloß, weil du halt jetzt funktionale Features benutzt, du Streams benutzt und Optionals benutzt, das ist genauso umgekehrt, ne? Wie ich vorhin sagte, du kannst halt irgendwie auch ohne diese ganzen Features, kannst du modernen Code schreiben und du kannst halt auch ganz schrecklichen Code schreiben mit modernen Features. Und es ist immer so, finde ich, dass wenn man feststellt, dass man irgendwas Umständliches machen muss, egal auf welche Art und Weise, ob das jetzt eben, wie gesagt, das jetzt schon viel zitierte fünfte Flatmap ist oder eine ganz verschachtelte Konstruktion von irgendwelchen if-else aufrufen oder so, zu hinterfragen, wieso ist das eigentlich so? Ist meine Datenstruktur so korrekt? Sind die Werte, die ich hier behandle, wirklich hier an der richtigen Stelle oder müsste ich das nochmal ummodellieren? Ich finde, diese Frage kann man sich immer stellen, egal welche Features man verwendet. Wenn es kompliziert wird und unübersichtlich wird, ne, dann greift hier irgendwie die uralte Regel irgendwie keep it simple. Und wenn das nicht geht, dann liegt das Problem womöglich nicht in der Streaming-API.
Okay. Was kommt denn noch auf uns zu? Jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet, was es im Moment für Features gibt in Java, warum das gut ist, zu was für Code das führt, was für Vorteile das hat, wie die Hürde aussieht. Wie sieht denn die Zukunft der Sprachentwicklung aus? Ist die jetzt zu Ende, sodass Java sagt, so, jetzt sind wir auf einem neuen Stand und jetzt machen wir nichts mehr oder kommt da noch was?
Sicher nicht. Das ist wie bei Sprache generell, wenn die einmal stillsteht, das ist nicht gesund für die Sprache. Es gibt ja eine ganze Menge Sprachen draußen, die bei den meisten Features, die jetzt bei Java neu reingekommen sind, ja auch irgendwie Pate standen. Also das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern es kommt aus anderen Sprachen. Und die anderen Sprachen, während Java das adaptiert, entwickeln die sich ja auch weiter. Und da gibt es auch immer weitere Konzepte, die da irgendwo reinfließen. Deshalb kann man das überhaupt nicht vorhersehen, was jetzt in fernerer Zukunft kommt. Es ist halt einfach nur eine Sprache, die sich nicht weiterentwickelt, ist so gut wie tot. Also von daher würde ich davon ausgehen, da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Genau, also ich denke mal, es ist immer eine gute Idee, in der Umgebung zu gucken, weil Java normalerweise nicht gerade die Sprache ist, die sich die Sachen ganz, ganz brandneu ausdenkt, sondern eher die Dinge aufnimmt, die drumherum sind. Was halt den Vorteil hat, Java nimmt das auf und wird dadurch natürlich auch, bleibt dadurch eine moderne Sprache und attraktiv. So konkret gibt es so ein paar Sachen, die jetzt schon in der Pipeline sind für Java.
Genau, also in Java 21 gibt es halt einen Haufen cooler neuer Features und letztlich zahlen die alle eben auf dieses Explizitheits-Thema wieder ein. Ne? Es gibt zum einen halt irgendwie das Project Loom, da geht es um Multithreading und das ist halt in Java bisher ziemlich schrecklich und es wird zum einen hoffentlich besser performen, aber es wird vor allem besser lesbar und wartbarer sein. Dann gibt es sowas wie Sequenced Collections, die sollen auch kommen und das ist auch wieder was das Arbeiten mit Collections expliziter macht. Wenn man zum Beispiel eine Liste hat und wir das erste Element haben, dann sagt man nicht mehr List get null, sondern List get first. Ne, das ist auch wieder gleiche Ecke, ne, selbe Kerbe. Dann heißt er sieht, ist glaube ich auch dieses ganze Thema Pattern Matching. Ne, das soll für die Records kommen und auch für Switch Statements. Und dadurch wird der Code an vielen Stellen so ein bisschen entlastet. Ne? Also es wird schlanker an vielen Stellen und ja, mächtiger und expliziter halt.
Und gerade bei Switch und Pattern Matching auch einfach weniger aufwendig. Also es sieht sehr, sehr schick aus. Es ist einfach nur eine Zeile, statt sich irgendwelche Sachen rauszupulen und dann eben nur ganz bestimmte Werte nehmen zu können zum Switchen.
Mhm. Dann sind wir gespannt, was sozusagen da noch auf uns zukommt. Habt ihr denn zu dem Thema noch so berühmte letzte Worte, die ihr vielleicht noch loswerden wollt für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also was sich ja herauskristallisiert hat in dem ganzen Gespräch, was wir jetzt geführt haben, ist eben, dass Java sich wandelt. Ne? Also es ist sehr, sehr viel anders geworden in der Java-Welt, als das vor 15 Jahren war, als ich angefangen habe. Und Java ist halt sehr weit verbreitet. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum dieser Wandel in der Form auch so möglich war. Ne? Also die Sprache wird von vielen benutzt und die Personen, die sie benutzen, haben ein Interesse daran, dass sie sich weiterentwickelt. Und das ist auch die größte Chance, glaube ich, für Java eben, ne? Dass sie eben so viel benutzt wird und dadurch immer wieder Interesse daran besteht, sie weiterzuentwickeln.
Und sie dadurch immer interessant bleibt, weil sie ständig neue Sachen auch mitbringt. Und man nicht, wenn man jetzt aus einer anderen Sprache rauskommt, erstmal lernen muss, was man alles nicht mehr machen kann.
Ja, wie schön. Das ist ja am Ende auch nochmal so ein richtig positives Plädoyer für Java, ne? Also die Lebendigkeit der Sprache, weil sie so breit ist, sich weiterentwickelt. Schön. Ja, dann danke ich euch. Das war sehr spannend. Ich habe einiges gelernt über modernes Java und mal gucken, wie mein Code demnächst aussehen wird. Mach's gut, ihr zwei.
Tschüss.
Tschüss, danke. Tschüss.
Das war unsere Folge zu modernem Java. Wenn ihr mehr über Neuland erfahren wollt, hört doch mal wieder rein. Die nächste Folge beschäftigt sich mit unserem neuen Gehaltsmodell. Ihr könnt auch einfach den Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.